TaxPod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen TaxPod-Folge. Wir sind ja nun hochgradig verlässlich, was das Nachvollziehen der BFH-Rechtsprechung angeht. Traditionell machen wir aber auch Podcasts zu gesetzlichen Entwicklungen natürlich gerne. Und uns ist aufgefallen, dass diese Kategorie, die wir auch auf unserer Homepage hier ausweisen, in letzter Zeit relativ schmal bespielt worden ist. Und deshalb wollten wir heute uns zusammenfinden, um mal eine Zusammenfassung der gesetzgeberischen Aktivitäten zu geben in unserem Podcast. Wir sind heute zu zweit. Jens ist dabei. Lieber Jens, hi.
Hallo Götz, ja.
Ja, und Jens, das Ergebnis, das überlasse ich dir mal schon mal so vorwegzunehmen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir hier wirklich voraussichtlich mal einen Podcast haben, den wir in kurzer Zeit auch abgewickelt bekommen. Das ist ja auch mal was Schönes.
Ja, was wir uns vielleicht auch anders gewünscht hätten, muss man sagen. Ja, wir wollen uns ja mal so anschauen, was seit der letzten Bundestagswahl so geschehen ist. Und wir können uns erinnern, die Union ist ja vollmundig angetreten, dass sie gesagt hat, sie wollen jetzt wirklich das fehlende Wachstum hier in Deutschland ändern und der Wirtschaft mal richtigen Schub verpassen und dadurch jetzt einfach mal ein bisschen Dinge bewegen, auch steuerlich. Ja, Steuererhöhungen soll es ja nicht geben, hat man bis vor kurzem noch gesagt. Ja, und die Aufgabe ist, glaube ich, dass wir mal gucken, was ist denn so in den letzten anderthalb Jahren denn tatsächlich geschehen.
Ja, und was ist konkret in der Pipeline? Ich meine, das ist natürlich auch die Frage, was dann danach noch kommt. Aber lasst uns mal durchgehen, was wir haben. Und es ist eben erschreckenderweise total wenig, ehrlicherweise. Wir fangen an. Ja, eines der Gesetze, die jetzt auch ganz kürzlich erst am 10. Februar 2026 in Kraft getreten sind, ist das Standortförderungsgesetz. Ja, langer Titel, Entwurf eines Gesetzes zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts. Das hat der Bundestag schon Ende des letzten Jahres beschlossen und ist dann jetzt eben in Kraft getreten. Klingt hochtrabend, lieber Jens, aber da ist natürlich überhaupt nicht so wahnsinnig viel für uns drin. Da muss man aber sagen, ist natürlich auch für andere Rechtsgebiete interessant. Also da geht es ja darum, wie auch der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert wird. Also alles gut, alles richtig. Der versierte Steuerrechtler, der hier möglicherweise etwas erwartet hätte unter diesem Titel, der findet allerdings nahezu nichts. Was man sagen muss, was dort geregelt ist, ist eine Anpassung des Investmentsteuergesetzes. Das sind insbesondere Regelungen, die nun ganz klarstellen, dass Investmentfonds, also solche nach dem Investmentsteuergesetz, ja, die regulierten, dass die auch gewerblich tätig sein können, ohne dass das den steuerlichen Status des Investmentfonds beschädigt. Also mit anderen Worten, die Steuerfreiheit im Grundsatz vom Investmentfonds wird nicht angegriffen. Das ist insbesondere deshalb eingeführt worden, um eben den Investmentfonds, auch insbesondere den Immobilienfonds, zu erlauben, hier in Photovoltaik und erneuerbare Energien zu investieren, was ja immer gewerbliche Einkünfte produziert, eben ohne dass dadurch der Steuerstatus des Fonds insgesamt leidet. Und das ist ja auch schön gut, muss man sagen. Es muss natürlich Abgrenzungsmaßnahmen dann geben. Die Steuerbefreiungen des Investmentfonds müssen dann an der Stelle natürlich nicht greifen, sonst hätten wir eine Verzerrung des Wettbewerbs zu normalen Unternehmen. Dementsprechend hat diese relativ kleine Änderung relativ viele Folgeänderungen im Investmentsteuergesetz zur Folge, weil eben ab jetzt die Abgrenzung dann stattfinden muss, noch zu einer zusätzlichen Kategorie. Ja, Jens, ich denke, das ist nett, kann man nichts gegen sagen, aber ist natürlich alles andere als irgendwie große Schritte. Was haben wir noch? Wir haben eine Änderung in 6b Absatz 10, also die Reinvestitionsklausel, die eben erlaubt, hier stille Reserven zu übertragen auf neu angeschaffte Assets, die eben unmittelbar im selben Wirtschaftsjahr oder danach dann über die Investitionsrücklage angeschafft werden. Und der Absatz 10 ist der Absatz, der sich beschäftigt mit der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen und der Reinvestition eben in Kapitalgesellschaftsanteile oder in Gebäude oder eben in privilegierte Investitionsgüter. Und da war bisher eine Regelung, dass das nur bis zu 500.000 Euro stillen Reserven geht und ist jetzt erweitert worden auf 2 Millionen. Da muss man sagen, da kann man schon häufiger jetzt mal anfangen, auch über die 6b-Rücklage in solchen Situationen nachzudenken. Ne? Gilt natürlich ja, nur für
das ist so.
Anteile in Betriebsvermögen. Aber manchmal ist ja auch die 6b-Rücklage so ein Rettungsanker, wenn irgendwas irgendwo schiefgegangen ist, dass man da dann noch ein Argument hat. Und möglicherweise ist das hier bei Kapitalgesellschaftsanteilen dann schon eine Hilfe, dass das auf 2 Millionen hochgeht. Aber das war es dann auch schon, Standortförderung steuerlicher Sicht. Ja, mehr ist da nicht drin. Was haben wir sonst noch, Jens?
Ja, ich glaube, das gibt dieses Steuerberater, weiß nicht, das Reformgesetz oder Steuerberatergesetz Reform 2026, das sich ja primär mit berufsrechtlichen Änderungen beschäftigt, aber Vorsicht, die Gewerbesteuer, der Mindestzielsatz ist von 200 auf 280 erhöht worden. Natürlich mit der Idee, sogenannte Gewerbesteueroasen auszutrocknen. Ja, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist, wie es ist. Und das führt natürlich zu einer gewissen Erhöhung der Steuer in solchen Gemeinden.
Ja, das wird sicher ein paar Umwälzungen, aber vor allem in den spezifischen Gemeinden mit sich bringen. Ich weiß immer nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich bin eigentlich als Hüter des Wettbewerbs, so den ich mich gerne sehe, immer enttäuscht, wenn irgendwo auch Steuerwettbewerb eigentlich eingeschränkt wird durch vereinbarte Maßnahmen, wie jetzt hier so ein Gesetz. Auf der anderen Seite ist das natürlich also Deutschland intern auch was anderes, als jetzt den Steuerwettbewerb zwischen Ländern zu unterbinden. Insofern, es ist so, wie es ist. Aber jedenfalls, niemand soll es besonders attraktiv haben bei sich. 280% ist ja schon echt auch eine ordentliche Zahl.
Mhm.
Ja, dann, was haben wir noch in dem Steuerberatungsreformgesetz? Das ist ein bisschen versteckt und das ist auch was Gutes, muss man sagen. Das ist die Reform des Grunderwerbsteuergesetzes. Ja, wir haben ja diese unsägliche Signing-Closing-Problematik immer schon gehabt. Die Hörer von uns, die wissen, was das ist. Es geht ja darum, dass bisher der 1 Absatz 2a, 1 Absatz 2b, also die grunderwerbsteuerlichen Bewegungstatbestände, wie man so schön sagt, dass die vorrangig sind und 1 Absatz 3 und 3a nachrangig, ja, die Anteilsvereinigung und die Übertragung vereinigter Anteile. Das ist deshalb relevant, weil der 1, 2a, 1, 2b, die Bewegungstatbestände, die setzen ja auf den dinglichen Transfer ab, also sie stellen aufs Closing ab, wie man so schön neudeutsch sagt, während der 1 Absatz 3 die Anteilsvereinigung auf das Signing von Verträgen, also von Share Deals, abstellt. Und so hatten wir eben die Situation, dass immer erst der 1 Absatz 3 einschlägig ist zeitlich und dann der 1 Absatz 2a, wenn Signing und Closing zeitlich auseinanderfallen. Und eigentlich gibt es eben in dem Gesetz früher eine materielle Subsidiarität, weil in dem 1 Absatz 3 ja drin steht, ja, ist nur anwendbar, soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht kommt. Und das hatte eben zur Frage gestellt, was passiert, wenn das zeitlich auseinanderfällt. Ja, und dann gab es ja diesen 16 Absatz 4a, der eigentlich gesagt hat, ja, es wird beides erstmal festgesetzt und beim zeitlichen Auseinanderfällen, dann wird beides angezeigt und wenn es dann zum Closing kommt, dann wird die Signing-Steuer weggenommen und die Closing-Steuer, die bleibt. So, das ist natürlich alles total furchtbar mit diesen Anzeigen. Und dann hat hier der Gesetzgeber jedenfalls mal jetzt im Reformstadium darauf reagiert. Und passt das ganze System an, dreht es eigentlich komplett um. Es ist schon auch nicht ganz klein, also es wird ja auch ein paar Weiterungen haben. Es sagt nämlich jetzt, der 1.3, also die Anteilsvereinigung und der 1.3a, die sind vorrangig. Ja? Und der 1.2a und der 1.2b, die gelten dann nicht mehr. Und die konkrete Formulierung ist, dass einmal dieser gestrichen wird, dieser Vorbehalt des im 1.3a, dass der nachrangig ist. Und zweitens wird im 1.3b, der neu gefasst wird, reingeschrieben, Absatz 2a oder Absatz 2b gelten nicht, soweit die Anteile in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im Sinne des Absatz 3, ja, und dann ein bisschen konkreter, übergehen. Ja, so. Ich glaube, das ist nur, muss man nur berücksichtigen, dass natürlich die, die Fiktionen, wie die Grundstücke bewegen, völlig anders laufen bei 1 Absatz 3. Das gilt ja immer als Grundstückserwerb desjenigen, der ein, der eben die Anteile bei sich vereinigt. Das ist ja eine fiktive Bewegung des Grundstücks in seine Richtung mit allen Konsequenzen, inklusive der Befreiungsregeln, während bei 1 Absatz 2a in Bewegungstatbeständen das ja immer so als Grundstücksübergang von einer alten auf eine neue Gesamthand geht. Ja, das, das ist jetzt anders. Da wird es Weiterungen geben, aber das ist natürlich im Prinzip eine gute Sache, dass das jetzt mal hier geklärt wird.
Aber man merkt, dass der Götz einfach die Grunderwerbsteuer so lieb gewonnen hat. Ja, dass er,
ich will ja wenigstens über irgendwas gleich
doziert über das Closing-Signing-Problem, wo man ja sagen muss, das ist ja eigentlich kein Problem, ist ja ein Scheinproblem. Ja? Also das darf es eigentlich gar nicht geben, was einfach unsinnig ist, beides besteuern zu wollen. Ja. Also im Grunde ist ja was geregelt, was einfach dem gesunden Menschenverstand entspricht. Und alles, was dazwischen war, war totaler Unsinn.
Ah, es ist echt komisch, ne? Wenn man sich so in der Grunderwerbsteuer beschäftigt, ein bisschen, dann verliert man sich plötzlich in solchen Sachen, die offensichtlich schwachsinnig sind und referiert darüber, als wäre es einfach das Leben. Ne? Das ist irre.
Ja, aber ist es wirklich nicht.
So, das ist jetzt vorbei. Die Anzeigefristen sind auf 4 Wochen werden sollen, auf 4 Wochen verlängert werden von 2 Wochen. Die sind ja wirklich scharf. Ja, das ist sicherlich auch richtig. So, dann lassen wir das aber hinter uns. So, dann machen wir vielleicht noch einen kleinen Rückblick. Was hatten wir denn noch? Wir hatten noch ein Jahressteuergesetz 2025. Ja, also unter allen Jahressteuergesetzen, klar, die sind ja oft auch irgendwie nur so Anpassungsgesetze. Aber hier ist ja mal wirklich herzlich wenig auch, also unter allen Jahressteuergesetzen wahrscheinlich eines mit dem geringsten Gestaltungsanspruch.
Ja, muss man sagen. Also ich glaube, das mit der Entfernungspauschale ab dem ersten Kilometer, das ist ja irgendwie, ja, und vor allem, was ins Auge fällt, die Umsatzsteuer 7% für Gastronomie, wo man sagen muss, das ist natürlich einfach eine Erleichterung. Ja, auch hätte man so oder so entscheiden können. Hätte man 7 oder 19 gespalten, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, ja, aber ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jedenfalls bei meinen Restaurantbesuchen nicht gesehen, dass sich da was im Preis getan hatte.
Ja, also ich glaube auch die substanzielle Erleichterung, also es sind im Grunde genommen ja Steuergeschenke, muss man ja ganz klar sagen, an bestimmte Kategorien von Menschen, an Pendler und an Restaurants. Das will ich gar nicht inhaltlich bewerten, ob es das bedürfte, aber es ist natürlich nichts, was irgendwie die Investitionslandschaft in irgendeiner Weise hier verbessern würde, ne?
Ja, ja, und Parteispenden, die Grenze hat man erhöht. Das ist natürlich auch wichtig. Ja?
Klar. So, also da ist ansonsten nicht mehr drin. Also wir könnten jetzt Einzelpunkte aufführen, aber es ist wirklich so marginal, dass es sich nicht lohnt, darüber zu sprechen. So, und damit wir wenigstens noch etwas Positives mit reinnehmen, haben wir gedacht, ach, von letztem Jahr, dann sprechen wir wenigstens noch kurz über den Investitionsbooster, das Investitionssofortprogramm. Das muss man natürlich erkennen, dass es hier auch eine gesetzliche Neuerung gegeben hat. Die hat auch einen schönen Namen, Investitionsbooster. Aber wir sind uns einig, am Ende des Tages ist das eben einfach nur die degressive AFA, die dann immer aus dem Hut gezaubert wird, ja, auf 30% für Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, ja. Nur temporär vom 30. Juni bis zum 25 bis zum 1. Januar 2028. Ja, das ist natürlich jetzt kein Kicker. Und was wir dann aber natürlich schon haben, ist die Senkung der Körperschaftssteuer jährlich um 1 Prozentpunkt ab 28 und dann in den folgenden 5 Jahren auf 10%.
Und Hand in Hand. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich kommt, Götz. Ja, aber das muss man ja auch mal sagen. Ja, das ist ja hier vollmundig angekündigt. Ich bin mal gespannt bei dem, wie sich auch unsere Regierung so in der letzten Zeit so geriert hat. Den fällt sicher irgendwas ein, warum man das vielleicht doch mal verschiebt. Ja, es kann ja gut sein, dass die Steuereinnahmen doch sinken, so wie in Stuttgart, die sich halbiert haben. Wenn die auf Bundesebene da mal reagieren, da weiß ich nicht, ob dann das Gesetz nicht nochmal geändert wird. Und was die Abschreibung anbelangt, muss man sagen, da haben die Amerikaner letztes Jahr einfach mal ihren Abschreibungsbooster, der 100% einfach mal umfasste Investitionen, 100%, ja, das haben die einfach mal verlängert. Ja, das kam ja durch den TCJA, ja, damals, als Trump die erste Steuerreform eingeführt hat. Und das haben die jetzt einfach mal verlängert. Und das ist natürlich ein Wort. Das ist ja auch eine Message, ja, und nicht irgendwie, wir machen mal degressive AFA. Ja. Das wäre eine Message gewesen, zu sagen so, ihr könnt einfach eure Investitionen sofort abschreiben. Aber das ist halt nicht gekommen. Ich hätte ohnehin das Gefühl, Götz, wenn man sich das mal so anschaut, sozusagen das Ganze so umfällt, wahrscheinlich wäre das beste Gesetz, ja, wenn die am Anfang der Legislaturperiode gesagt hätten, wir machen gar nichts steuerlich. Das wäre einfach gut gewesen. Wir versprechen euch, die nächsten 5 Jahre machen wir gar nichts. Ja, das, glaube ich, hätte dazu geführt, dass die Leute mal sagen, boah, einmal durchatmen und jetzt kann man vielleicht wirklich mal investieren. Ja, weil einfach die Unsicherheit, die hier umgeht in vielen Bereichen, das ist einfach, macht alle viele wahnsinnig. Ja, also ich denke nur an den ganzen Wohnungsbau. Das heißt ja immer wieder, Wohnungen sollen gebaut werden. Ja, aber es baut ja niemand Wohnungen. Also ich habe das letztens gelesen bei Table Briefings, dass jetzt wohl die Bauwirtschaft ansprenge. Das ist ja nicht richtig. Ja, also gerade Private, da baut kein Mensch. Und warum ist das so? Weil natürlich, das hat nicht nur was mit Steuern zu tun, aber auch mit Steuern. Ja, wenn im Grunde die Gerüchte umgehen, Abschaffung Spekulationsfrist, Abschaffung erweiterte Kürzung für Wohnimmobilien. So, da hat hier niemand Lust drauf, ja, zu sagen so, ich weiß eigentlich nicht, wie am Ende da was wie besteuert wird. Auf der anderen Seite sozusagen, wird die Regulierung letztlich der Vermietung, des Vermietungsrechts, des Mietrechts wird immer weiter verschärft, ja, indem man zum Beispiel sagt, wir machen mal einen Deckel bei einer Indexmiete bei 3,5% Inflation, was ich einfach eine totale Frechheit empfinde. Der Staat letztlich druckt Geld, heizt die Inflation an, ja, indem er einfach mit dem Hubschrauber Geld abwirft und dann kommt die Inflation und dann sagt er den Menschen, ihr dürft die Preise nicht erhöhen. So, weil wegen Sozialbindung. Da denke ich so, ich verstehe das, ich habe auch Verständnis in der Sache dafür, aber Ursache und Wirkung sollte man schon auch mal auseinanderhalten. Ja? Und deswegen, ich glaube, was einfach schön wäre, mal nicht zu tun und auch zu versprechen, wir machen keine Erbschaftssteuerreform. Ja? Wir verschärfen nicht weiter die Wegzugsbesteuerung. Das würde einfach dazu führen, dass man einfach mal Ruhe reinkommt. Ja? Also die ganze Debatte um die Erbschaftssteuer, das führt ja dazu, dass die Leute alle wie wild übertragen und wegziehen, auch alle, weil sie Sorgen haben, dass sie gar nicht mehr wegkommen. Also das wäre mal ein Gesetz. Ja? Ich weiß auch, ich bin ja Jurist, dass solche Gesetze, wo man reinschreibt, es wird nichts getan, hat ja verfassungsrechtliche Grenzen. Ja, kann jetzt nicht sagen, für das nächste Parlament letztlich da schon, ihr dürft das nicht machen. Wobei man sich ja mal fragen muss, also es wurden ja auch Gesetze erlassen mit dem Parlament, das eigentlich schon gar keine demokratische Ermächtigung mehr hatte. Ja, hat man ja in der Zwischenzeit auch noch Gesetze erlassen. Warum sollte man nicht auch dem nächsten Parlament ein paar Handschellen anlegen und sagen, jetzt machen wir mal 10 Jahre einfach mal nichts im Steuerrecht.
Das ist ja ganz witzig. Es gibt ja so statistische Erhebungen. Ja, die sind schon ein bisschen älter und ich glaube, die sind auch nicht in jeder Hinsicht sicher oder in jeder tatsächlichen Situation wahr, aber in vielen, dass Regierungen, die aufgrund äußerer Umstände in die Passivität verdammt waren, insbesondere die regierungslose Zeit in Belgien, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das genau war, aber wo einfach über längeren Zeitraum hinweg nichts passieren konnte, weil die Mehrheitsverhältnisse zum Beispiel in den Parlamenten das nicht zugelassen haben, dass die erstaunlich gute Wirtschaftszahlen entwickelt haben, weil einfach die Passivität von Regierungen oder das Wissen, dass da nichts kommen wird, den Menschen das Sicherheitsgefühl gibt, investieren zu können. Das ist schon witzig, dass manchmal nichts tun auch hilft.
Ja, ich meine, wir haben das ja erlebt, glaube ich. Ja. Also in den Jahren, in denen wir die CDU regiert hatten mit unter Merkel, das war ja letztlich auch ein Beispiel für mit ruhiger Hand. Ja, die Hand war so ruhig, dass sich nichts bewegt hat. Das hat rächt sich jetzt natürlich auch, aber es ist schon so, es ist ja gut gelaufen. Ja. Danach die Zeit, ja, die rot-grüne Regierung, die dann wie wild sozusagen Gesetze erlassen hat. Ja, beispielhaft steht ja das Heizungsgesetz dafür. Das hat ja so eine Unruhe in die Bauwirtschaft gebracht, weil wir dachten so, um Gottes Willen, wir wissen nicht, was uns erwartet. Ja, und deswegen, ich glaube, da mal ein bisschen Sicherheit in die Wirtschaft zu bringen, das ist viel mehr wert als irgendeine degressive AFA.
Ja. Gut, was haben wir noch? Wir springen immer so ein bisschen hin und her, Zukunft, Vergangenheit. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Wir haben natürlich diese Diskussionsgrundlage zum 15 ASTG. Ja, Hindurchschau durch Familienstiftungen, ja, die Zurechnungsbesteuerung als Stichwort.
Ja, und genau, dazu hatten wir einen separaten Podcast und berichtet, genau.
Genau, ist natürlich auch wieder so eine Einfangbewegung. Ne? Also man treibt die Leute hier irgendwie raus, die gehen weg, bringen ihre Vermögen ja auch oft unter Gesichtspunkten der Asset Protection in Stiftungen ein. Und jetzt überlegt man, ob das alles nicht irgendwie durch Zurechnungen wieder irgendwie verschärft werden soll. Aber wir haben ja eine relativ spezifische Meinung dazu, wie das eigentlich zu verstehen ist. Und das ist ja auch noch weit entfernt von einem Gesetzgebungsverfahren, so wie man das versteht.
Ja.
Wir haben ein neues Gesetz, das Aktivrentengesetz, um wieder in die Zukunft zu schauen. Auch hier, wer ist begünstigt? Ja, Rentner, die sollen eben steuerfrei was hinzuverdienen können, um sie eben zu motivieren, auch weiter zu arbeiten, um die Arbeitszeit zu verlängern. Ja, die Arbeit bleibt sozialversicherungspflichtig, aber eben 2000 Euro Steuerfreibetrag für Leute, die über 67 sind. Ja, Jens hat sich schon gefreut, dass er das dann auch
mal machen
kann.
Ich dachte, wenn ich 67 bin, kann ich jetzt Anwalt noch so ein bisschen nebenbei arbeiten, muss keine Steuern bezahlen. Musste aber feststellen, dass ich da anders behandelt werde. Und mein Eindruck wäre, das ist sicherlich gleichheitswidrig. Ja? Also wo da der Unterschied sein soll, dass der angestellte Anwalt das bekommen soll und der freiberufliche Anwalt nicht. Also da kann man sicher mal dran fühlen, dass das nicht gut ausgeht. Ja?
Und woran liegt es natürlich? Am Misstrauen gegenüber dem selbstständigen Unternehmer.
Ja.
Das ist auch der Grund. Naja, also ist sicherlich eine ganz sinnvolle Sache.
Aber eine Rentenreform wäre sicher sinnvoller gewesen, Götz.
Ja. So, dann wagen wir mal wieder den Blick in die Vergangenheit. Was haben wir natürlich auch noch gehabt? Ja, Ende letzten Jahres noch das Anpassungsgesetz zur Mindeststeuerreform. Ja, wir wissen, da sind ein paar Themen des Mindeststeuergesetzes angepasst worden. Ja, auch hier wirst du wahrscheinlich, ich will eigentlich verhindern, dass du jetzt wieder losrennst und sagst, das ist ja Unsinn.
Doch.
Die einzig richtige Reaktion auf das Mindeststeuergesetz ist es ganz abzuschaffen, wie von Ländern, die politische Kraft dazu haben, es zu tun, eben gemacht haben. Ja, muss man sagen, dazu gehören wir natürlich nicht und wir sind natürlich europarechtlich gebunden an die entsprechenden Richtlinien, das ist schon klar.
Ja, das weiß ich nicht. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, ich glaube, da besteht keine Bindung, weil das europarechtswidrig ist, das ganze Mindestbesteuerungsrecht. Und das hat ja echt nicht alles. Es gibt allein keine Ermächtigungsgrundlage dafür. Also deswegen, daran glaube ich nicht. Aber ich gebe dir recht, das wird sich niemand finden hier in Europa, der im Grunde die Kraft hätte zu sagen, das setzen wir jetzt mal aus. Die Debatte gab es ja. Aber wie gesagt, es gibt ja Länder, die politisch und ökonomisch die Kraft haben und sagen, geht uns von Füßen. Mit diesem Unsinn.
Und was ja auch passiert ist hier im Mindeststeuergesetz, ist, dass wir eben doch noch ein paar andere auch Steuerregeln noch mit reinbekommen haben. Ne? Das betrifft also insbesondere das ASTG oder vielleicht auch ein gutes Beispiel noch das ESTG. Das wird vielleicht gar nicht so beachtet. Der 4J-ESTG, der wurde gestrichen. Ja, der 4J ist ja die Lizenzschranke und da sagt man eben gerade aufgrund des Mindeststeuergesetzes, ist das eben auch dann nicht mehr erforderlich, hier die Lizenzschranke aufrechtzuerhalten. Das ist sicherlich mal auch erfreulich, dass unsinnige verbleibende Normen dann auch eliminiert werden.
Ja, ich habe auch keinen Fall dazu gesehen, ja.
Ja. Ansonsten waren ja noch ein paar Themen zum ASTG da drin, ja, insbesondere hier zum 13. ASTG. Ja, das sind sicherlich auch ganz, ganz, ganz positive Entwicklungen da teilweise. Und auch dann eine Konsequenz möglicherweise aus der Mindeststeuer, dass da wenigstens ein bisschen runtergeregelt wird. Ziehen wir einen Schlussstrich. Es ist nicht wahnsinnig viel, was wir hier erlebt haben in der letzten Zeit. Und wir hoffen einfach, dass sich das ändert und sind mal gespannt, ob wir diese Kategorie unseres Podcasts bald mal wieder ein bisschen auffüllen können.
Ja, kann mich dem nur anschließen, Götz, in der Schlussfolgerung. Und vielleicht noch der Hinweis, in anderen Ländern passiert ja auch nicht so viel, muss man sagen. Wir haben uns das ja im Vorfeld auch angeschaut, gerade in Europa. Da sind auch viele Länder auf einem schrägen Gegenkurs, so wie UK mit Steuererhöhungen. Und das ist irgendwie komisch. Ja, aber die Ausnahme macht auch hier wieder die Schweiz. Ja, vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, es gab ja diese Initiative 50% Steuern auf Erbschaften größer, 50 Millionen, das haben die Schweizer in einer Volksabstimmung in großer Mehrheit abgelehnt. Ich wüsste nicht, wie das hier ausgeht in Deutschland. Aber ich würde mir eben auch in dem Bereich gerade wünschen, weil das natürlich viele Familienunternehmen betrifft, dass wir da endlich auch eine Antwort der Regierung haben, wo das eigentlich hingeht. Und wünschenswert wäre natürlich, ja, wenn sich das positiv da weiterentwickelt an der Stelle.
Top. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Taxpod, der Steuerpodcast.